Hi and hello, welcome to episode number 164, I think, yeah, of Tischlein Deck Dich. And I gotta tell you, especially you, my dear Winter, that I'm sheer almost exploding now, because it's Sunday evening and tomorrow maybe we'll meet and see again at the office. But what I mean is that, yeah, of course, exploding, but because you could be looking at me and it feels like I would be bursting, or would be impossible to imagine what this could mean, or, yeah. And therefore I tell you, this is the whole explanation. Now I feel relaxed, more calm, at ease, as the week is beginning. I already told you once in the TSY episodes that there I feel at ease, because soon I'm going to see you again. And at the end of the week I feel really desperate and stupid, like in episode number 6 or also episode number 154. That I titled Excuse Me, because of course I had to excuse for a lot, and at excuse in the first place for not for not being there with you, or at least telling you about my desires and wishes, and that I would like or propose to, we could make a walk out there in the forest, or on this meadows here in the field where I was recording this episode, or yeah, we could do anything, but just winter that, yeah, somehow exactly what my point is, that it's easier to go on with this neurotic, unpleasant or dialectical, pleasant and unpleasant at the same time, these dialectical episodes here, and with our yearning. Maybe you also have this yearning for me. I mean, yeah, is what I hope or think or calculate, that in a way, yeah, it was very cute to be with you there in the office last Thursday, and you were so cute, and you seemed also a little tense. And why would you be tense, right? But this is the great part of it, that, so if I'm correct on this, and you also feel some kind of curiosity towards me, then I would say, yeah, this is an explanation. We both like to hold on to, stick on to this one, this perfect mental harmony that exists here in the podcast, or, yeah, here where it's easy to talk. But this can't be then. Man, this is the eternal fight or dialectics. Because on Friday then, yeah, this Friday I felt desperate again and felt like, oh, next Monday I really have to talk to her, and really there's no way I'm not going to do this. It has to happen, I feel. I can't go on like this. And okay, now, yeah, it feels like we can go on, or but okay, therefore let's keep it simple today. Let's keep this a short episode. Just want to relax a little and tell you that I also really don't have any clue, but yeah, maybe someday we can figure it out. And it just feels nice because of this tension I notice in you. Then I also think that, yeah, somehow you also are this way entangled to me and don't really know what is this entanglement, the same way I don't know, but I kind of suspect has to do with love, or feel this for myself, I feel this has to do also with eroticism, with your body and its attraction, like it's an infinite attractor for me. Your attractive field, magnetic force field, that's forcing me to somehow direct my thoughts into your direction. And if you feel this too, then yeah, I mean, this is the explanation. That if you really wanted to lure me, I mean, I don't suggest this, but you wanted to lure me in this feminine way, then maybe you should or could act a little more restrained, or I don't know what to say. At least we didn't look at each other, and this, but yeah, I just feel in a way you two girls were there talking and wanted also again to provoke me, to show me somehow that you're there and that you would like that I come to talk to you again. But why does it have to be this way? You can come to me also. And yeah, I understand this erotic constellation where the man is hunting, and yeah, I get it. I mean, even though this problematic exchange on Christmas brought all this judiciary questions, judiciary, like how is this is already a step over the line, too far if you're telling me this. But okay, I mean, in a way I suspect this has to do with our cultural differences, as I explained, and you with your Ukrainian outlook, which is great. I mean, yeah. You know, I was thinking also about this text I sent you on Christmas about my podcast. But somehow, yeah, I talk about my podcast, but maybe in your head, maybe your reception, then also surges this question: what is my stance on my real stance on the war in Ukraine? And I didn't really write on this, and yeah, maybe this was also then triggering you, because you said, oh man, all these months we were there talking to you, hide this from me, and I don't know what you think about me in my country, that's a country full of Nazis, as the Russian propaganda says, of course, denazification. But therefore, of course, I had to tell you that no, don't think anything bad about you and your country, just that, yeah, it has been captured by imperialism as a weapon, a proxy against Russia, and now is trapped in this war. But made you feel insecure maybe, and it wasn't that great how I acted, I mean, but in a way it was also very fitting and adequate to express all this nervousness I felt. And yeah, sometimes you need to be distanced to think really about all, and I thought about you a lot, about this girl that you are, and of course you are very young and come here and are so courageous, and just that of course you're just one girl, one person, and there are so many in the world that I could love, but still it seems like now I have to at least explore this possibility, what it could be with you, because somehow it's magic that you look at me, or somehow Ma, you also gave me this feeling that you want me, or that you see someone special in me. And what I need to mention here is this thing about the long vocals, because I said in Ukrainian you don't have many vocals, but this doesn't make sense. Of course you have vocals, but just not that long vocals like you have in other languages, like English also. Like you have the word pole, like the North Pole, but then there's the pole. Is a poll, like a inquesta, umfrage, a survey where you go out and ask people, for example, what they're going to vote next Sunday, and this is then a poll. But simply there's a short vocal and there's a long vocal in German or English, but in Ukrainian apparently you don't have this. And all short, that's just what I read, and I also hear it in the office when you there you two girls talking, that yeah, somehow it's like this. And this I just wanted to correct, to make this clear, that I don't think it's a peasant country or a country that's less worth. No, I think it's a great country that has much potential, revolutionary potential maybe, and it's just this imperialist framework of EU and the German state that are these big entities, so mighty, that make it appear like these states that are out of the EU are less worth, or the people living there are not as valuable. And this is of course very hurting and very wrong, and is already directing us into the direction of fascism. Because in fascism, of course, the Nazis also say that other people are inferior, and exactly the same happens in today's imperialism, of which EU is a big, well, representative organ, formal political institution. But, okay, now these long, and what I learned there in the office, you said last Wednesday, I think Svidutsa means witness, because I googled it then and I heard your words, and this one word I like especially, Miznini, I think Miznini. Well, let me look this again. I annotated it here because I wanted to know what are you girls talking there. Miznini, odd artist, means place, Miznini, Svidutsa, but this one, Sinishni, Heuhaufen, it's like a German proverb, German saying, die Nadel im Heuhaufen suchen, to search for a needle in a haystack. And Sinishni is the Heuhaufen, and this was mentioned by you, Winter. Yeah, it was so magic. Maybe I mentioned that already, but when you showed me how you write there on your keyboard in Ukrainian with Cyrillic letters, then this was so magic, because yeah, it seems like they're flowing right out of your hands, and I hadn't seen this before. You can type also with an ordinary keyboard that has Latin letters on it, but you can also switch it and then type these Cyrillic letters. Yeah, this was, wow. I don't know, felt like you're some kind of witch who's pulling out all kinds of crazy symbols out of your fingers. And it is a beautiful alphabet, of course, especially this one letter, the starting letter of your real name. Of course, this Winter and Lilia is only an alias I put for you, but I think it's fitting because it has to do with you being a flower. A violet, I think, is Lilia in German, and this it also means in Ukrainian, there. I looked it up in a list of Ukrainians' baby names, female names that are common in Ukraine, and therefore I took these two, Lilia and Zoryana. So yeah, you Lilia, I don't know what's going to happen next week, just that yeah, maybe we should get back to talking, because then I won't feel so desperate at the end of the week, and this would yeah feel really I have to plan ahead, because now I feel good. Earlier I felt a little nervous, but now I feel yeah a little excited, maybe already going back to work, but I also have to discipline myself and get myself to sleep early and not smoke that much as these last month. But let's get here to the point with okay, I think I've said it all. We want to keep it short here, and I just want to wrap this short story up in German that I was already beginning was continuing to read last time, but then got interrupted when the bell rang and my friends came there. So let's wrap this today. And Lilia, you know, in a way it can be so romantic, but what I said, I want to go back to the paradoxical conception of love and not this romantical. And but what is so romantic is this thought that you are an ideal entity for me. I mean, this could be no one I could desire more, or could be more fitting to me, and simply you are this one piece that's filling me up. You're filling me, and then I feel complete. And in a way, then I only see you as my whole world, and don't want to think there are other people. Especially other women I could desire, but yeah, I mean, my point is this, what would this world be if you were really that clutched and glued together, as I mentioned from this myth from Plato. Ah, we have to read this also, yeah, good to remember. I can do many podcasts now this week, but got publish them out firstly, publish the last ones out there. And this myth from Plato, from Aristophanes, then yeah, that you have to search for this one singular half that is really fitting for you. And for some mystical historical reason, it is told that yeah, it can only be this one. But then, yeah, you want to glue together again. And of course, I feel this concept also inside me that you fill me up already now, fill up all the space in my imagination, my head. And yeah, it could go on for this like forever, because then it's in the ideal sphere. It doesn't get touched by the material problems of everyday life. And yeah, and so you, my point is that it would be boring to be that glued together forever. I mean, with no exchange with the outer world, what would this life really be? And although I feel I need to be in this whole unit with you, being a complete sphere, clutched together with you, although yeah, this feels exactly like this, but then you can't be forever this whole world for me, because it simply wouldn't be practical. And I mean, I want to keep this love alive for a long time, that is flowering and not welcome, not slowly dying like a plant, like in a plant that's called welken in German. And in order to do that, yeah, wither, fade, exactly. And therefore I feel you have to open yourself up also to this outer world. And this could also mean to other sexual relationships. But okay, just this is my point, that on one hand it's so ideal, but how do you get then to transform this into the material reality and really make these efforts, this step, to create a lasting bond, a real relationship, which has to do with looking to each other's eyes and talking. And how can this transformation be reached, really? Ja, liebe Leute, lasst uns hier bitte mal kurz in Deutsch, auf Deutsch weiterreden, weil letztes Mal brach ich da ja ab während dieser Formelgeschichte hier. Das ist ja schon witzig, also gerade dieser Teil, den ich ja mal kurz doch vorlesen will wiederum. Ja, das Volumen der Flüssigkeiten füllt den Mund der Genießenden zu so und so viel Prozent aus. Da waren wir schon. Aber jetzt, wie ist nochmal die Transformation? Ah, das passt ja auch zu meinem englischen Diskurs, ne? Eins greift ins andere, heute ein Rädchen. Tja. Das Materielle der mit Kräuteraromen durchtränkten H2O-Moleküle verwandelt sich durch den Akt der Kommunion in das Geistige des Augenblicks. Die unendlich feingranulare subjektive Wahrnehmung dieses Moments durch das Subjekt, das an welchem Ende des Tisches es auch sitzen mag, zumindest im Fall der Büroliebhaber Hans und Emmy, diesen Moment als wahrhaft subjektiven Einschnitt spürt, als einen der wenigen rasch vorüberziehenden Momente des Lebens, in dem die Rede vom Subjekt einmal im vollen Wortsinne berechtigt ist, da man sich hier auf Höhe seiner Handlungen auf Augenhöhe mit der Zeit und ihren Schöpfungen fühlt. Diese Kommunion also vollzieht sich aufgrund der emotionalen Schwingungen, Bindungen und quasi quantentheoretischen Überlagerungszustände, die den beiden im Gehege der Urbanität aber das hatte ich ja schon. Ah, ich habe hier zu weit zurückgeblättert. Mein Gott, was mache ich da? Ah, ich hatte ja eine Seite zu weit zurück. Aber, ja, weil es war sogar dieser vorläufige Höhepunkt bisher, war in irgendeiner vorherigen Folge nicht der letzten erreicht, aber jedenfalls, dass kein Spalt mehr zurückbleibt zwischen Materialität und Idealität. Und da lasse ich letztes Mal weiter. Diese Funktion also würde getriggert, sobald auch nur ein Körnchen Material, bla 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 bla. Aber jetzt hier weiter. Ah, ja, okay. Weiter jetzt hier an dieser Stelle. Ja, lese ich da einfach am besten noch mal los. Ja, diese Funktion also würde getriggert, sobald auch nur ein Körnchen Material durch die Raster des ideellen Siebemechanismus gefallen wäre. Das wäre das Zeichen, dass nun wirklich die innerlichen seelischen Gefilde erreicht sind. Dadurch wäre klar und bewiesen, was auch immer nötig sein sollte zu beweisen, damit die individuelle Seele der einen Hälfte der vollen Liebeseinheit sich vollkommen klar und überzeugt werden könnte, die ihr entsprechende andere Hälfte zu lieben, sich im vollen Bewusstsein der gegenseitigen Fürbestimmung an sie zu schmiegen und sich einzuketten an den Stellen, die vom großen Stellwerksgott dafür vorgesehen wurden. Ja, was ist das hier bitte für ein Begriff, Stellwerksgott? Aber ich finde, es ist ein bisschen kindlich. Mir kommt da nur so ein Gedanke in den Kopf. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt sich vollständig auf den Text bezieht oder damit so zu tun hat. Aber jedenfalls das Kindliche und Kindische, also das ist jedenfalls auch ein Alter, wohin man sich zurücksehnt. Und was ich nur dachte vorher irgendwie, dass alles so kompliziert sein scheint, vor allem in der Liebe, aber generell im bürgerlichen Leben, da ist man da dieser Bürger oder Citoyen und dass sich daraus alle Schwierigkeiten ergeben, dass man so diese Person darstellen muss und das spielen muss oder irgendwo muss man sich ja doch so geben, als wüsste man Bescheid und wäre man auch so eingeordnet in dieses BRD-Räderwerk. Dieses offizielle Staatsbürger-Dasein halt, sage ich, das viel, viel schlimmer, belastender ist als natürlich ein DDR-Staatsbürger-Dasein, wo man ja auch als Arbeiter eingegliedert ist und ja auch einen Pass hat und irgendwie eingezogen wird zum Militär oder zu was auch immer, die Schule. Aber es ist trotzdem was ganz anderes, sage ich, weil die DDR sagt dir einfach, was sie von dir will und was du in ihren Augen bist, ein Arbeiter, der da mitzuarbeiten hat am Gesellschaftsbau. Aber die BRD sagte das nicht und das ist das Liberale und es ist alles frei und daraus ergibt sich dann die Unterjochung, nämlich dass alles, was man da anschaut in der Vergangenheit, alles, worüber man diskutieren könnte, die Rolle der BRD, des BRD-Imperialismus in der Welt und was trägt er weiter dazu, zum Beispiel zum Ukraine-Krieg, alles steht unter dem Vorbehalt der Gewinne, die du realisiert hast hier in der Vergangenheit, dass diese BRD dir ja diese Freiheit, Meinungsfreiheit, materiellen Wohlstand, Menschenrechte und so weiter zur Verfügung stellt und von dieser Basis, ne, da kannst du eigentlich sie jetzt ja nicht mehr kritisieren, wirst du ihr ja wohl nicht ans Bein pissen, weil damit sägst du an deinem eigenen Ast und irgendwie sägst du dich damit materiell an, sägst du da das eigene Bein weg, wenn du gegen die BRD irgendwie auch nur angehst und irgendwie auch nur, ja, du kannst sie schon kritisieren, aber es ist halt wichtig immer zu sagen, dass es bei Putin schlimmer ist, dass jedenfalls Putin Putler, also dass jedenfalls ganz klar ist, dass das Unmenschliche, das ist wirklich das Fleischige, genau. Fleischig, da geht es vulgär, brachial zur Sache, da wird noch gekämpft. Und deshalb marschieren sie da auch ein in die Ukraine, weil sie nicht auf diesem hohen Stand des Citoyen-Daseins sind, wie wir hier in Deutschland. Wo es einfach raus haben. Auf der Sonnenseite. Also, ja, das ist jetzt hier ein bisschen wirr und so, aber das ging mir nur vor irgendwie durch den Kopf, so ungefähr ein Gedanke jedenfalls, der sagte dann so, ja, ich sehne mich zurück nach dem Kindlichen und da ist es nämlich so, wenn man in die Arme einer Frau sinkt, was ich einmal so beschrieb in der Weinberg-Folge, das fühlt sich dann so natürlich und richtig an und ich finde, dass diese Erfahrung ist dann irgendwie auch eine Brücke in die Kindheit zurück, dass ich das ja, natürlich und einfach fleischlich anfühlt, dass es richtig ist und man nicht mehr über dieses Citoyen-Dasein nachdenken kann oder muss in diesem Moment, sondern einfach, dass die ganze Welt ausfüllt so und es einem klar wird, dieses Citoyen-Ideal war ja die ganze Zeit nur ein Fake, das ist halt irgendwie was so Organisatorisches, was ja auch notwendig wird, wenn so viele Menschen zusammenleben, aber ich meine, im Liberalen, da ist halt immer dieses paranoische, unterjochende im Spiel, das einen sich ständig hinterfragen lässt und zweifeln lässt einfach, ob ich dieses Individuum bin. Und nee, natürlich bin ich es nicht, aber ich darf eben trotzdem nicht der BRD dafür die Schuld geben oder gegen sie aufbegehren, nee, sondern die ist ideal. Also es muss an mir liegen, dieser Makel oder Fehler, warum ich fühle, dass ich nicht dieser Citoyen bin oder sein kann, der scheinbar von allen anderen oder ja zumindest so gespielt werden kann oder irgendwie kommen die ja damit zurecht. Aber ich komme jedenfalls mit diesem Spalt nicht zurecht, der da ist zwischen materiellen Sein und diesem symbolischen Titel. Diese Fragen haben auch dann mit der Männlichkeit und Weiblichkeit zu tun. Aber das muss ich dann an anderer Stelle ausführen, auch weil es sehr dialektisch ist an der Stelle, wie schon in 155 gesagt, dass die Frau jedenfalls zum Mann werden soll und vice versa. Aber so ist es auch hier, also mit dem staatsbürgerlichen Sein, dass man ja denken könnte, gut, der Mann als das patriarchalische Normal steht erstmal dafür, für diesen Citoyen, der geordnet und gepflegt ist und es einfach repräsentiert, dass in der BRD alles sauber läuft und niemand irgendwas zu klagen hat oder wenn ja, dann durch die Idee der kleinen Schritte, stetige Verbesserung, opportunistisch, klassenverräterisch, schreibt Lenin dazu, jedenfalls diese Ideologie der stetigen Verbesserung Und so ist es irgendwie, dieses Herrschafts Instrument, dieses Gefüge, die Ideologie in der BRD, dass es ja schon alles seine Richtigkeit hat. Und überhaupt, das ist ja ablesbar am materiellen Wohlstand. Wer könnte daran zweifeln? Auf dem Weltmarkt der Konkurrenz der Staaten, da hat sich Deutschland so famos durchgesetzt und das muss doch was bedeuten. Ne? Das sind einfach die Spielregeln der Welt. Und das ist aber das Absurde. Die Spielregeln der Welt sind dann halt einfach so, ja, man setzt sich durch mit Krieg, Völkermord und so weiter. Das ist dann einfach so, dass ja, dass da keine Regeln gibt und der Stärkere macht halt, was er will und der Schwächere muss das ertragen. Und ja, aber Deutschland ist jetzt ja doch in eine recht starke Position gekommen, durch Hitler auch. Auch durch den Kolonialismus und so weiter, die Kaiserzeit. Aber jedenfalls dann 1949 hat man gesagt, okay, jetzt können wir ein institutionelles Regelwerk hier aufsetzen und uns dem formal unterordnen, die UN-Charta und so weiter. Und jetzt wirklich sagen, wir haben diese Menschenrechte. Also genau, das meine ich, ist so das Absurde, dass dieser Weltkonkurrenzkampf, wo jeder weiß, es geht so fleischlich zur Sache, also da setzt einer den anderen platt oder schlägt den tot oder wir Deutschen oder der deutsche Staat hat halt sehr viele andere Länder überholt und einfach ja aus dem Feld geschlagen und so abhängig gemacht und ist jetzt in dieser kapitalstarken, gut gepamperten Position einfach. Und genau. Und das ist also die Realität, die uns allen ja völlig klar ist. Natürlich ist das so. Also natürlich diese afrikanischen Staaten oder im Nahen Osten, natürlich hatten die nicht die gleichen Chancen, sich zu entwickeln. Oder ja, nachdem halt einmal die Industrialisierung ausbricht, haben wir hier die besseren Kanonen und Gewehre und können damit militärische Auseinandersetzungen auch entscheiden. Und generell auch die Absatzmärkte kontrollieren. Aber daraus ergibt sich also unser heutiges Dasein und eine grundlegende Nivellierung gab es dann. Klar, es gab Revolutionen, die auch was gebracht haben, wie in der Sowjetunion. Aber so für die ganze Welt gab es das ja dann nie irgendwie. Und wir pressen also immer noch diese Pfründe hier aus, diesen ungerechtfertigten Vorsprung. Genau. Aber ja, ich meine nur, da im Sex, in der Liebe, da sinkt man so zusammen und da das wieder dieses Fleischliche, das dann nichts Schlechtes mehr hat. Und da ist man wirklich so frei. Aber in dieser freien Welt, da ist man eher unterjocht, weil die Dialektik zwischen Bourgeois und Citoyen nicht richtig zusammenkommt, sondern diese Grausamkeit der bourgeoisen Kämpfe, der Akkumulation und man muss sich halt auf dem Markt durchsetzen. Als Arbeiter ist es natürlich schlimmer, denn als Bourgeois, da muss man seine Arbeitskraft verkaufen, kann gar nicht anders. Aber als Bourgeois immerhin, du hast dein Kapital, ja, okay, da musst du dich halt auf dem Markt durchsetzen, musst schauen, dass du nicht pleite gehst, von deinem Konkurrenten überholt wirst. Aber das hat was Ungutes, diese Konkurrenz und dieses Citoyen-Dasein, dieses staatsbürgerliche, dem meine ich, muss man gerecht sein, auch wenn man eigentlich weiß, dass es falsch ist, so wie Wolfgang, aber irgendwie ist er der stärkste ideologische Verfechter dieses BRD-Liberalismus. Und das muss er tun, weil er fühlt, dass sein eigener Körper hängt davon ab, hängt einfach dran an diesem Imperialismus. Es geht gar nicht anders. Du bist ja genährt, du bist ja, durftest immer essen, musst nicht Hunger leiden und irgendwie musst du also der BRD das auch zurückschenken und ihr bestätigen, dass sie da was richtig macht, dass sie jedenfalls Werte hat, ein wertvolles Land ist. Und gut, damit ist, glaube ich, jetzt aber wirklich, ich glaube, ja, damit ist das ist mal gesagt. Ich meine hier nur am Wolfgang, da beziehe ich mich natürlich immer, vielleicht sollte ich das nochmal erwähnen, auf Wolfgang M. Schmidt und eben sein Kompagnon, Compadre, Stefan Schulz, die beiden Macher des Neue 20er Podcasts, die neuen 20er, wie sie sich gern abkürzen, DNZ, habe ich da gelesen in ihren Mails, das soll ihre Abkürzung sein und nicht NZP, wie von mir öfters verwendet. NZP meine ich, gut, das klingt auch schon irgendwie nach Nazi-Partei, dachte ich dann, aber ja, das wollte ich ihnen ja nicht unterschieben, hier Nazis zu sein, natürlich nur in diesem Sinne, wie wir alle als deutsche Nazis sind, ja, so schon, aber so halt, gut. Aber NZP finde ich jedenfalls auch eine schöne Abkürzung irgendwie. Und klar, wenn man das irgendwie ausblendet. Aber mit diesem... Ah ja, ich wollte ja diese Geschichte zu Ende lesen. Und Stefan sagte mal so, in Bezug auf Ken Jebsen, ja, Ken... kritisierte er da dafür, dass er jedenfalls ein psychologisches Experiment anführte, das sich auf Kinder bezog und dann sagte er, aber das, warum ist die Gesellschaft nicht so wie diese Kinder, sagte Ken, dass die einfach teilen und sagen, ja, was ich habe, das sollst du doch auch haben, das machen einfach die Hälfte draus. Und dann sagt Stefan dazu, ja, das ist ja aber blöd, also man, es ist doch bekannt, dass man irgendwie die psychologische Entwicklung von Kindern nicht auf irgendeiner Stufe in irgendeinem Alter einfach anhalten kann. Und das fand ich so vertrackt, ja, das war irgendwie komplett Missverständnis der Ebene, auf der Ken hier argumentierte, auf einer gesellschaftspolitischen Ebene. Und Stefan interpretiert das so, als würde er hier ja irgendwie vorschlagen, Bioengineering zu machen oder die Kinder genetisch zu verändern oder so oder anders zu erziehen. Dass sie, genau, das ist das Missverständnis, meine ich. Es kann nicht so sein mit der Erziehung. Ich weiß jetzt nicht, Ken Jebsen, kennt seine Position nicht genau, wie marxistisch er da ist. Jedenfalls ist es ja aber der marxistische Standpunkt zu sagen, erst das Materielle, dann kommt auch das Geistige. Und eben deshalb wird es nicht klappen, die Kinder einfach anders zu erziehen innerhalb dieser kapitalistischen Gesellschaft. Und zu hoffen, dass sie dann von selbst begreifen, dass sie den Kapitalismus abschaffen müssen. Sondern wir müssen erst den Kapitalismus abschaffen, materiell die Basis des Wirtschaftens ändern und dass diese Kinder dann da auch mitproduzieren können, da hineinwachsen können in andere Schul- und Arbeitsstrukturen. Und so, da kann dann langsam auch die Ideologie geändert werden. Aber der Punkt ist ja nur eigentlich eine schöne Utopie von Ken, dass er dann sagte, ja, die bekommen einen Teller Spaghetti, und auf dem einen Teller ist halt gar nichts, der ist leer und der andere Teller ist voll. Und dann sagt das eine Kind natürlich, ja klar, kriegst du hier die Hälfte, warum sollte ich hier was haben, wenn du nichts hast? Und schaufel dann einfach die Hälfte der Spaghetti darüber. Und ich meine, das ist doch eine wunderbare Utopie zu sagen, es ist ja für Kinder so normal und sollte das dann nicht auch irgendwie das normale Verhalten für uns Erwachsene sein? Aber natürlich muss man das weiter organisieren, weil die Welt differenziert ist mit der Arbeitsteilung heutzutage. Wir brauchen auch diese ganzen Industrien und diese Artefakte, die Medizin, die uns hilft, am Leben zu bleiben und der Wohnungsbau und so weiter. Die Arbeitsteilung ist also wichtig und wir können hier nicht jeder für sich produzieren. Deshalb braucht es also diese Politik und auch wirklich erwachsene Verfahrensweisen, wo man jetzt nicht so einfach kindlich spielerisch reingehen kann. Aber trotzdem meine ich doch, es ist ja genau richtig und die Arbeit jedenfalls im Sozialismus werden dafür vorbereitet dann, dass in der Endstufe im Kommunismus kann es dann ja wirklich so kindlich sein, dass man einfach produziert und dann das in den Gemeinschaftspool wirft und sagt, ja, die anderen werden ja auch schon genügend produzieren, die anderen werden doch auch diese Lust empfinden, wie ich an der Arbeit, da diese rechte Freude, dass man was zu schaffen hat. Und deshalb wird das ja alles funktionieren und wir brauchen nicht mehr diese Regulierungsmechanismen wie im Markt oder in der Planwirtschaft selbst noch. Aber okay, ich glaube, damit habe ich jetzt diese Utopie gezeichnet. Dass das Sexuelle jedenfalls schon eine Brücke und ein Zukunftsversprechen ist für das, was eigentlich möglich wäre und dass wir uns eigentlich aus dieser entfremdeten Welt befreien könnten, dieser Bourgeois-Welt, die mit Citoyen-Parolen und Ideologien getarnt und geschmückt wird. Angereichert wird. Wie ein Wein, wie eben dieser Wein der Menschenrechte, von dem ich schon mal sprach, in Bezug auf Fukuyama, damit er sich besser runterspülen lässt, dieses bourgeoise fleischliche Dasein, dieses Wissen, ich bin auch so materiell, ich bin auch darauf angewiesen, dass es funktioniert mit dem Staat und mit der Ökonomie, dass wo alles administriert wird und so. Und wie würde ich es machen? Ich brauche doch morgen auch noch ein Brot zum Überleben. Und das ist eben unsicher, das ist der Trick des Kapitalismus, dass diese Krisenhaftigkeit und so, die ist ja auch für den Kapitalismus ein systemstabilisierendes Element, weil es den Leuten so Angst macht über die Zukunftssicherheit und das nicht sicher ist. Jeden Moment könnte alles zusammenkrachen. Und dass man daher also auch nicht aufbegehren kann gegen diese ideale BRD, diese Citoyen-Herrschaft. Ja, diese Gewissheit einfach, dass man es hier doch noch besser hat als in China oder dass es in der Sowjetunion eben doch noch illiberal und also unmenschlich war und mit den Gulags, das uns also astrein beweist, dass wir hier auf der richtigen Seite stehen und nichts weiter nachzudenken oder gar zu in Frage zu stellen hätten. Aber damit will ich jetzt wirklich weiterlesen hier im Text. Also ja, weil, obwohl ich muss jetzt doch noch weiterreden hier an diesem Punkt. Die Frage mit Putin und so, die westlichen Kriege und Afghanistan und so, dass diese Kriege viel schlimmer sind als das, was Putin anrichtet oder irgendwie die Sowjetunion, die auch mal in Afghanistan einmarschiert ist, das ist irgendwie klar, aber in der Diskussion mit meinem Bruder vor 2-3 Wochen habe ich das ganz klar gemerkt. Es ist erst genau auf diesem idealen, idealistischen, verträumten Standpunkt wie Wolfgang nämlich, dass all dieses reale Elend, die realen Verbrechen des Westens werden aufgehoben, werden einfach ausgewischt dadurch, dass ja hierzulande die Meinungsfreiheit herrscht. Und beim Vietnamkrieg nach ein paar Jahren, nach 10 Jahren oder so, wo die Leute da abgemetzelt werden, dann wird das ja doch auch mal rausgesendet in die amerikanischen Wohnzimmer und die Leute sehen das bei sich zu Hause und dann, meinte mein Bruder, dann entsteht ja so eine Gegenöffentlichkeit oder jedenfalls die öffentliche Meinung. Und also mein Punkt ist der einfach, man kann da Schweinereien ins Werk setzen, egal wie groß die sind und egal wie viel Menschenleben und wie viel Völkermorde das sind, aber solange halt am Ende dieses Liberale doch noch steht und irgendwie klar ist an... Ich bin hier der Citoyen, ich bin hier angegliedert an diesen Staat und jedenfalls ist es hier richtig, frei zu sein. Und das beweist uns ja gerade mit Vietnam, ne? Wie barbarisch das auch immer ist. Es ist so absurd. Auch ich verstehe da die Position von meinem Bruder auch gar nicht, dass einem irgendwie nicht die Absurdität auffällt. Aber okay, ich will das hier einfach nur ausdrücken, weil aus meiner Sicht ist es so krude irgendwie. Also da gehen Millionen Menschenleben drauf und aber das Wichtige ist einfach nur die Meinungsfreiheit und dass das durch die Fernseher dann gesendet wird, den amerikanischen Patrioten und den Familien da, die zu Abend essen und dann sehen, wie vielleicht ihre Söhne dort Soldaten sind, abgeschlachtet werden und die vietnamesische Bevölkerung natürlich noch viel schlimmer. Also dadurch diese Freiheit einfach der Presse und so, das ist die ideale Sphäre. Ne? Das beschreibt einfach nur die raue materielle Wirklichkeit, diese Bourgeois-Wirklichkeit, wo jeder um seinen Profit, sein Überleben kämpft im Falle des Arbeiters. Oder im Falle dieser Soldaten, die ja auch Arbeiter sind, in der Mehrzahl Arbeitersöhne und Töchter. Und also da wird all das materielle Elend einfach nur aufgehoben und ausgewischt und boah, alles egal, solange halt die Presse hier frei sein darf und du alles frei denken darfst, weil das war ganz schlimm in der Sowjetunion oder unter Putin jedenfalls. Man darf nicht frei denken, frei rausreden und das ist einfach das Allerwichtigste. Und gut, ich meine, ja, ich für meine Position als Podcast hier verstehe ich es natürlich schon, ja, frei rausreden. das ist das Wichtigste ja jetzt für mein Leben eigentlich, okay, da macht das Sinn, aber für normalen Menschen, was ist das da bitte? Die meisten Menschen sind doch wirklich nicht politisch interessiert. Also ja, es ist ganz komisch und für die meisten Menschen ist es also, findet es einfach sowieso nicht statt, irgendwie freie Meinung oder freies Denken in dem Leben. Ist ja auch normal und meine ich ja, nicht jeder muss irgendwie über Politik nachdenken und ein Klassenbewusstsein entwickeln und in den Kampf eintreten, vielleicht in den kommunistischen. Das ist ja nicht jedermanns und jeder Frau Sache. Aber ja, also einfach dieses Ideale, dieses reine Ideale, das da schwebt und egal was gemacht wird, mit dem Irakkrieg, wir können das alles hervorholen und aufzählen, aber es ist so interessant jetzt mit diesem Einschnitt 2022, der Ukraine-Krieg, da wird so deutlich, ja, wie leicht es der Westen hat, genau wie 1914 beim Beginn des Ersten Weltkriegs, seine Schäfchen, die Arbeiter, die vielleicht vorher mal ein bisschen revolutionär gedacht haben, dann doch wieder einzufangen und einzunorden und einzugleisen auf diesen Kriegspfad und zu sagen, wir sind hier der Staat, das ist das nationale Gebilde, das jedenfalls besser ist als die anderen. Und es ist so leicht ablesbar, dass gar kein Zweifel schon bei Putin, da werden die Leute einkassiert auf der Demo oder die Demo wird ganz verboten. Und das ist so klar. Wir schauen es uns tausendmal an, was in Russland passiert, ne? Um diese Sicherheit einfach vor Augen zu haben, dass wir ganz anders sind als Russland. Da ist drüben Russland und das ist einfach das andere. Und so sind wir nicht. Und wenn wir nur nicht so sind, dann sind wir die Guten, dann geht es uns gut. Ja, weil das hat mit diesem Idealen zu tun, irgendwie dieses idealistische. Ja, Putin, der. Autoritär. Und diese Fußnote von Marlon Kron ist da so genial. Dass die BRD ja erst durch die autoritärsten denkbaren Knochen, wie Adenauer, Globke und so weiter, überhaupt in diese Machtposition gebracht wurde und deshalb jetzt darauf verzichten kann, so vulgär autoritär zu sein und einfach die Macht des Großkapitals walten lässt, dieses Kapital, das auf der ganzen Welt ja werkelt, am Werkeln und Ferkeln ist im Sinne der deutschen Bourgeoisie. Und wenn man in einem Schwellenland auch diesen Kapitalstock hätte und durch die Nazi-Barbarei zum Beispiel so akkumuliert hätte, dann könnte man auch ein paar Brosamen für Meinungsfreiheit, Umweltschutz und Ehe für alle vom Tisch fallen lassen. Das ist ja wichtig, Ehe für alle, genau, diese liberalen Sachen, die ja trotzdem auch begrüßenswert sind, aber sind halt nur eine Kehrseite des Liberalismus. Deshalb herrscht hier genauso Liberalismus wie in so einem beliebigen afrikanischen Land, das so abhängig ist vom Westen oder vom westlichen Imperialismus, so zerdrückt und geknechtet wird. Ja, es ist dort vielleicht kein politischer Liberalismus, aber das ist halt die andere Kehrseite. Dort sind dann reaktionäre Ideologien im Aufschwung. Das ist dann die Kehrseite, eben, die sich aus dem ökonomischen Liberalismus ergibt und die dann das Spiegelbild zu unserem politischen Liberalismus, den wir hier haben, Meinungsfreiheit und so weiter, Ehe für alle, das stellt dann dieses Spiegelbild dar. Und ich weiß jetzt nicht, wie man so solche Staaten wie Saudi-Arabien bewerten wird, weil das ist eine sehr spannende theoretische Frage in der DKP auch, dass diese Kräfte ja anti-imperialistisch sind, obwohl sie sehr reaktionär sind und etwa die Stellung der Frau dort sehr schlecht ist und sehr abhängig vom Mann, also, aber trotzdem sie eben objektiv diesem nicht-imperialistischen oder anti-imperialistischen Block angehören. Oder Saudi-Arabien jetzt auch wichtig, ist irgendwie in dieser Transformation scheinbar sich wegzubewegen, scheint von der Bindung an die USA und sich mehr an China annähert. Aber ja, also der Punkt ist nur, Saudi-Arabien ist schon ein relativ mächtigeres Land da, also relativ eigenständiger wie solche Länder, wie die Türkei oder Iran. Aber dann gibt es eben auch ganz schwache Länder wie Nigeria oder so. Und das ist dann so ein Fall für Liberalismus, wo ganz klar ist, das ist einfach nur die Kehrseite von unserem Liberalismus hier. Und mag sein, dass da ganz religiöse, nationalistische Regierungen dann am Werk sind, wie auch in Indien, ja die Modi-Regierung, da gibt es auch sehr große Differenzen, habe ich erst gehört, auf einer DKP-Sitzung, dass da einzelne Bundesstaaten von Kommunisten regiert werden, aber auf nationaler Ebene diese hindu-nationalistische Modi-Partei. Und trotzdem ist in ihnen ja aber Bestandteil des anti-imperialistischen Blocks. Auch wenn das, wie ein Genosse da sagte, so reaktionäre Drecksäcke sind, diese Nationalisten dort. Also ja, das sind diese Fragen, aber ich meine nur, es ist irgendwie spiegelbildlich und es ist genau das, was in dieser Fußnote damals zum Ausdruck kam. Die habe ich irgendwo in Folge 117 oder so vorgelesen und habe sie schon ein paar Mal vorgelesen, deshalb wollte ich sie jetzt nicht nochmal raussuchen. Aber das kann man einfach mal so vom Tisch fallen lassen, kann einfach mal so sagen, ja, hier in Deutschland ist das möglich und ja, wir sind halt gegründet auf dieser Geschichte, ne? Das hat auch alles mit dem Holocaust zu tun. Und nicht nur, und das will ich ja auch nicht überbetonen, das ist ja diese diffizile Frage, wie soll man eigentlich heute mit dem Hitler-Faschismus umgehen und das nicht immer singularisieren und in den Himmel heben als das eine singuläre Verbrechen. Aber ich meine nur die Gesamtheit der Geschichte. Genau, in Deutschland ist es nochmal anders als in anderen Ländern mit Frankreich, wie mit einer stärkeren kolonialen Vergangenheit, mit diesen Bluttaten dann in Algerien und so weiter. Und da ist es aber im Grunde die gleiche Position, in der alle diese imperialistischen Länder stecken. Und sie schaffen es, das ist das Erstaunliche für mich, dass sie es schaffen, ihre Schäfchen, ihre Arbeiter weiterhin so zu berieseln. Und gut, aber es hat dann halt auch mit dieser singulären, mit diesem Einschnitt des Ukraine-Kriegs zu tun. Da ist eine Realitätssättigung, wie ich es damals nannte. Jedenfalls rast man da auf eine Wand zu und hat das Gefühl, jetzt ist, boah. Und in so einer in dieser hitzigen Situation, also meine ich, schaffen sie es noch viel besser, ihre Schäfchen dann wirklich, also die Bürger dieser Länder einzuordnen und einfach aufs richtige ideologische Gleis zu stellen. Aber ich glaube, jetzt habe ich genug frei geredet und kann hier einfach vielleicht noch ein bisschen weiterlesen. Also mein Gott, ja, wo war ich hier? Ah ja, der Stellwerksgott. Der Verlauf der Zeit, dargestellt auf der X-Achse, würde in einem wissenschaftlichen Diagramm die abhängige Variable darstellen für die Erfassung der Intensität der Liebes- und Lebensgefühle jener ideellen Entsprechung zu den materiellen Vitalwerten, die beim Arzt festgestellt werden und deren Ausschlag im Diagramm auf der Y-Achse eingetragen würde. Die Variablennamen X und Y können das frei assoziierende Hirn freilich zur Bedenkung der menschlichen Genome und ihrer Chromosomen führen, worin ebenfalls die signifikanten Y und X einkodiert sind, zumindest in der jargonhaften, fachsimpelnden Schreibweise der biologischen Fachbücher, an deren rationalen Gehalt dieser Text nicht im geringsten heranzureichen beansprucht oder gar zusichert. Das ist jetzt dieses Fachsimpelnde, ne? XY-Chromosom oder XX-Chromosom-Kombination entscheiden über unser Geschlecht. Zumindest über das Biologische, unter Absehung all der theoretischen Kämpfe, die sich derzeit durch die Kultur und Politik ziehen und die Rangordnung und Herrschaft der Geschlechterkategorien, worin das soziale Geschlecht über das Biologische herrschen soll, ganz wie in urtümlichen patriarchalischen Zeiten, der Mann über die Frau. Aber lassen wir diese polemischen Debatten, die sind nicht mein Revier. Und ich überlasse sie denjenigen, die sich dazu berufen fühlen, mögen sie sich mit dem einen, dem anderen Geschlecht oder auch gar keinem oder multiplen Identitäten verbunden und verschwistert fühlen. Mir sind sie allesamt gleich und ich ziehe meine marxistischen Kreise. Ja, und ich glaube an der Stelle, muss ich doch schon wieder aufhören, also dass mein Atem reicht nicht aus, um hier ganz zum Schluss zu kommen. Aber wir werden da schon irgendwann durchkommen und ich sage euch einfach, es war ja gut, jetzt den freien Assoziationen heute freien Lauf zu lassen und ja, ich finde es einfach geil in diesem Text, wie das, ja, ich weiß nicht, also diese freien Assoziationen kamen hier ja auch vor und was soll man da machen? Also ich kann es auch nicht erklären, jedenfalls X- und Y-Achse und da assoziiert man dann XX und XY, ja, das hat mir damals in Biologie gelernt, damals in Buenos Aires, dass, naja, Das männliche ist eben, glaube ich, das XY, weil dieses Y-Chromosom sieht dann so schwächlich aus. Ja, sieht jedenfalls sehr viel kleiner aus, weil es eben die Form von einem Y hat und dann nicht diesen anderen Strich noch wie das X durch. Und da, naja, das verband ich eben mit der männlichen Schwäche, oder jedenfalls dachte ich damals schon, wow, wie schwach müssen wir Männer sein, wenn das unsere Genome oder unsere Chromosomen sind. Und gut, mit diesen Gedanken, glaube ich, kann ich diese Folge ganz gut abrunden und einfach sagen, ja, ich bin auch nicht jeden Tag auf meinem Top-Niveau. Aber ich kann nur sagen, ich werde wiederkommen, wiederkehren und glorios, also grandios, diese polemischen Debatten, also klären, die theoretischen Kämpfe zu Ende führen und wirklich, also, dass da kein Spalt mehr offen bleibt und keine Frage, kein Zweifel. Und so wird es also kommen. Dann damit ciao und auf Wiederhören.